In der heutigen Episode spreche ich mit Bettina aus meinem Opti-Team über die Reihenfolge der Neugründung und zwar alles bis zu einem Praxisstart. Also was sollte in den Monaten davor ablaufen? Welche Dinge sollte ich beachten von der Praxisplanung, Standortwahl und Finanzierung? Aber das nur alles grob geschildert und aufhören tun wir an der Stelle, wo die Praxis dann eröffnet wird. Das kommt in der nächsten Folge. Viel Spaß beim Reinhören. Ciao, ciao. Partner dieses Podcasts ist die Bludenta GmbH mit dem Flash-Zahnaufhellungssystem. Ja, herzlich willkommen bei Küste und Kiez. Heute zu Gast Bettina Glaubke von unserem Opti-Team in der Gründungsberatung. Hallo Bettina.
Hallo Christian. Schön, dass ich dabei sein darf.
Bettina, ich freue mich auch, dass du dabei bist, denn wir haben Fragen eingereicht bekommen und die Fragestellerin wollte anonym bleiben und jetzt bist du sozusagen nicht nur meine Expertin, sondern auch diejenige, mit der ich diese Fragen diskutiere. Also, liebe anonyme Fragestellerin, ich kann das sehr gut verstehen und wir haben oft anonyme Fragestellerinnen oder Steller. Da geht es darum, dass man gerade eine Praxis gründet, aber noch ein Angestelltenverhältnis hat. Und dann kommt das möglicherweise zu Situationen, die ungut sind in der Praxis. Das ist komplett verständlich und deswegen beherzigen wir das auch, aber wollen trotzdem diese Fragen auch so kompetent wie nur irgend möglich beantworten. Der zweite Punkt ist, ich halte es für eine Praxis sehr fördernswert und fähig, dass man seine Mitarbeiter dazu anhält, auch irgendwann mal die Möglichkeit in die Selbstständigkeit zu gehen. Das hilft auch der Praxis weiter, das hilft unserem System weiter. Also insofern hoffe ich, dass wir da über die nächsten Jahre so einen Schwenk des Denkens hinbekommen, dass das dann viel mehr mit offenen Armen unterstützt wird, auch wenn das im ersten Moment immer ein bisschen schwierig ist, dann Ersatz zu finden und so weiter. Das ist natürlich auch nachvollziehbar. Super, gehen wir zur ersten Frage. Diese Dame hat uns 5 Fragen gestellt. Wir werden daraus wahrscheinlich 4 Folgen machen und wir fangen jetzt mal mit Folge 1 an. Welches Vorgehen empfiehlst du bei einer Neugründung zum Praxisstart? Wie sollen die ersten Tage, Wochen ablaufen und wie sollen die Mitarbeiter eingearbeitet werden? Wir sortieren das jetzt erstmal so, dass wir vom generellen anfangen und im speziellen enden. Also, Bettina, die erste Frage an dich. Generell das Vorgehen bei einer Neugründung. Was wären so die von dir empfohlenen ersten Schritte?
Also der allererste Schritt ist natürlich zu wissen, dass man neu gründen möchte. Und wenn man sich schon für die Neugründung entschieden hat, hat man den wichtigsten ersten Schritt eigentlich schon getan. Die darauffolgenden To-Dos sind dann logischerweise Flächen oder Immobilien zu finden, wo ich dann meine Neugründung starten kann. Idealerweise weiß man natürlich schon ungefähr, an welchem Standort man sich niederlassen möchte. Zumindest die Region, Stadt oder Land. Also das sind alles so Fragen, die im Vorwege für sich selber schon getroffen sein sollten. Ich gehe jetzt mal bei dieser Fragestellung davon aus, dass wir diese Schritte schon durchlaufen haben.
Ja, ich glaube auch, das ist der wichtigste Schritt per se, also wo man auch am meisten Zeit dran stecken sollte. Denn man bindet sich ja an einen fixen Ort für eine sehr lange Zeit, ja. Ich sehe häufig, dass sich über diesen Punkt ja nicht ausreichend Gedanken gemacht wird. Das heißt, es wird gesagt, okay, ich habe hier studiert, hier ist es ganz nett. Dann werden jetzt mal ganz böse ausgedrückt die Eltern nach 5 Jahren krank oder nach 8 Jahren und dann will man zurück in die Heimat. Ich glaube, man kann diese Punkte möglicherweise manchmal auch voraussehen, dass man sagt, okay, irgendwann ist das schon mal eine Option für mich und dass die Eltern möglicherweise nicht ewig leben oder dass man hier noch vielleicht eine Verpflichtung hat oder hier ist irgendetwas, was mich dazu zwingen könnte, wieder ja mindestens emotional zum Beispiel in die Heimatregion zu kommen. Man erlebt das ja auch oft, dass die alten Schulkameraden 20 Jahre weg sind und dann kommen sie alle wieder. Das heißt, diesen Effekt, den darf man nicht unterschätzen. Der bindet oft sehr, sehr viel Kapital und man hat dann gar nicht mehr die Chance, so zu entscheiden. Das heißt, ich glaube, wenn man jetzt mal einen Kuchen sieht, das sollten wirklich 80% der Zeit sein, mit der ich mich beschäftige. Ne?
Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt, Christian. An der Stelle schicke ich auch viele Gründer gedanklich in den Gesprächen nochmal wieder zurück, weil ich spüre, dass es bei denen noch nicht ganz klar ist, wo die Reise hingeht. Und dann bringt es auch nichts, wenn ich auf Standortsuche gehe oder eine Standortanalyse anfertige, wo die Rahmenbedingungen vielleicht top sind. Diese emotionale Bindung auch an den Standort, das sollte den Gründern schon wirklich bewusst sein. Und das ist ein ganz wichtiger Step, der vorher getroffen werden muss. Und den muss man mit sich selber ausmachen. Also man muss ja in sich gehen und, wie du gesagt hast, schauen, suche ich die Verbindung zu meiner Familie? habe ich später mal Familie selbst geplant? Möchte ich, dass meine Kinder auf dem Dorf groß werden? Suche ich die Nähe zur Stadt? All diese Fragen sind super wichtig und in unserer Fragestellung bei deiner Gründerin gehe ich jetzt mal davon aus, dass diese für sich selbst schon beantwortet wurden und der Standort in diesem Fall klar ist.
Gehen wir mal davon aus, man hat sich da ausreichend mit beschäftigt und gehen zum nächsten Punkt. Das heißt, ich weiß, ich gründe in Franken, ne? Mhm. Und habe da jetzt, was weiß ich, so einen Zirkel geschlagen und war jetzt so im Umkreis von 25 Kilometer. Hier möchte ich mich niederlassen und ich habe ja auch schon zwei interessante Immobilien oder eine interessante Abgabepraxis. Wie geht's dann aus deiner Sicht weiter?
In dem Fall einer Neugründung, wie du gesagt hast, eventuell sind Gewerbeimmobilien frei oder man kann auch bei der Stadtverwaltung nachfragen, ob etwas geplant ist bei der Flächenverwaltung, ob es Neubaugebiete gibt oder weitere Gewerbeflächen und Immobilien geplant sind. Da kann man sich auf jeden Fall informieren. Es gibt auch schon einige Praxisbörsen, die Neugründungsflächen mit anbieten. Da kann man eventuell auch nochmal schauen. Und ansonsten, wenn man was gefunden hat, sind die nächsten Schritte natürlich in Kontakt treten mit dem Vermieter, sich die Räume anschauen, Mietpreis natürlich erfragen, auch erfragen, wer die Umbaukosten übernimmt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, sich das anteilig zu teilen. Oder der Bauherr oder Vermieter übernimmt komplett und das spiegelt sich dann in der Miete wieder. Also da muss man schauen, welche Lösung sich da finden lässt. Und bei dem Thema Fläche auch rate ich immer, sich jemanden zu suchen für die Flächennutzung, zum Beispiel von einem Depot. Ein Flächenplaner, der bei einer Besichtigung mal mit reingeht und schaut, welche Möglichkeiten die Räumlichkeiten bieten. Dass wirklich alles so umzusetzen ist, wie man sich das in seinem eigenen Kopf, in seinem eigenen Konzept vorstellt und da ein Flächenplaner oder Architekt nochmal mit drüber schaut, weil es müssen Leitungen gelegt werden, es müssen gewisse Voraussetzungen da sein, damit eine Zahnarztpraxis dort auch funktionieren kann.
Und diesen Schritt würdest du vor dem Finanzierungsschritt machen?
Ja.
Also vor der Finanzierungsanfrage?
Mhm.
Das heißt, der Gründer geht ja an der Stelle schon in eine gewisse Vorfinanzierung. Denn auch so ein Planer will ja Geld haben, ne? Und so weiter, ne?
Genau, es gibt Planungs- und Beratungskosten, die während des Prozesses natürlich schon anfallen, ohne dass man letztendlich weiß, ob diese Immobilie oder dieses Projekt jetzt auch meine Praxis wird. Diese Kosten kann man dann natürlich in der Finanzplanung bei den gründungsbedingten Kosten mit aufnehmen und mit in die Finanzierung einplanen.
Nach meiner Assistenzzeit, wenn ich so 1-2 Jahre gearbeitet habe, muss ich ja schon plus in der Zeit davor ein kleines finanzielles Polster haben, dass ich überhaupt sozusagen genug Masse habe, um diese Planung anzustoßen. Hast du da so eine Pi mal Daumengröße, wie viel Geld sollte ich bis zu dem Zeitpunkt haben, bis ich zur Bank gehe?
In dem Fall empfehle ich, circa 15.000 bis 20.000 schon angespart zu haben, um einen gewissen Kapitalstock zu haben oder auch einen Puffer, dass man die ersten laufenden Kosten, die anfallen im Gründungsprozess logischerweise, auch direkt begleichen kann.
Jetzt kommt die Werbung.
Bevor wir weitermachen, möchte ich euch kurz Crocodile vorstellen, eine E-Learning-Plattform für Behandler und das ganze Praxisteam. Crocodile bietet über 200 Kurse, die euch dabei helfen, euer Wissen zu erweitern und eure Praxis voranzubringen. Mit dem Gutscheincode PF23 könnt ihr einen vollen Testmonat kostenlos nutzen. Und was noch besser ist, das Team-Abo ermöglicht es euch, bis zu 20 Mitarbeiter in eurer Praxis am Lernen teilhaben zu lassen. Nutzt die Gelegenheit und testet das Angebot auf crocodile-health.com. Okay, das verstehe ich. Dann haben wir die Fläche, wir haben die konkrete Planung. Jetzt wissen wir, was wir konkret wollen. Na? Wir wissen die Mittelverwendung. Und dadurch, dass wir die Mittelverwendung einen Haken dran haben, müssen wir an der Mittelherkunft arbeiten. Das wäre doch jetzt der richtige nächste Schritt. Oder würdest du noch irgendwie einen Zwischenschritt sehen?
Um an der Mittelherkunft zu arbeiten, muss ich ja auch erstmal ganz genau wissen, wie viel Kapital ich benötige.
Ja.
Wie hoch mein Gesamtinvest ist. Und dafür brauche ich natürlich Angebote. Sprich, ich muss Gewerke anschreiben unter Umständen, mir Angebote vom Depot holen, Praxisverwaltungssoftware.
Stimmt, guter Punkt.
Das sind so Themen, die würde ich jetzt als Schritt nicht unterschlagen wollen, dass man die mit auf dem Schirm hat. Genau, das heißt, erstmal müssen wir für die Finanzierung unser komplettes Gesamtinvest ermitteln. Und dafür brauchen wir natürlich alle möglichst konkreten Angebote. Das heißt, ich muss wissen, wie viele Stühle und welche ich in meiner Praxis haben möchte, wie viele PCs, Röntgen, Wartezimmerausstattung, Sozialräume. Also richtig konkret Angebote einholen, sich damit auseinandersetzen und dann können wir auch in die Mittelherkunft starten.
Okay, nachvollziehbar. Dann sind wir jetzt bei der Mittelherkunft. Wir wissen genau, sagen wir mal, kostet 500.000 Euro, mal eine runde Summe. Wie würdest du jetzt den nächsten Schritt angehen? Was wären so deine sozusagen Punkt 1, Punkt 2, Punkt 3?
Im gleichen Zug mit der Finanzplanung geht auch die Kalkulation einher, wie viel Umsatz voraussichtlich erwirtschaftet wird. Das heißt, meine Personalplanung muss jetzt auch finalisiert werden, damit ich weiß, starte ich alleine als Behandler oder mit einem ganzen, einem halben Behandler im Team, wie viel Prophylaxe möchte ich anbieten, dass man wirklich konkret sich den voraussichtlichen Umsatz herleitet anhand der bisherigen Honorarstundensätze. Ganz wichtig zu berücksichtigen sind die versetzten Zahlungen der KZV. Ich habe ja nicht sofort meinen ganzen Umsatz, den ich erarbeitet habe, direkt auf dem Konto, das natürlich zu berücksichtigen. Das heißt, bei der Finanzplanung müssen die Betriebsmittel mit eingeplant werden. Meine laufenden Kosten, die ab Tag 1 entstehen, obwohl ich noch nicht einen Patienten behandelt habe. Das heißt, mit der Mittelherkunft, mit der Anfrage bei den Banken, also natürlich vorher für die Finanzplanung, muss ich auch schauen, okay, welche Kosten kommen auf mich zu? Wie kalkuliere ich die bei einer Neugründung? Ist das mit ein bisschen mehr Rechenbedarf verbunden als bei einer Übernahme, wo wir Zahlen haben, auf die wir zurückgreifen können? Bei einer Praxisneugründung müssen wir natürlich schauen, wie sind die Durchschnittswerte und Quoten ermitteln anhand des Umsatzes, Kostenquoten. Und darauf ergibt sich dann eine ungefähre Kostenkalkulation.
Okay. Wie ist denn so deine Erfahrung? Dann habe ich diesen Schritt gemacht. Justierst du da nochmal was nach? Man muss sich das immer so vorstellen. Der Gründer oder die Gründerin hat ja zu dem Zeitpunkt im Prinzip ein hervorragendes Handwerk gelernt, ist Mediziner, Medizinerin, ist aber eigentlich niemand, der eine Bewertungsfähigkeit gelernt hat, ob das denn im Rahmen ist, außerhalb des Rahmens ist, unmöglich außerhalb des Rahmens ist oder vielleicht sogar eine gute Gelegenheit. Du weißt ja selber, wir haben ja jeden Tag von jeder von diesen vier Kohorten haben wir Fälle auf dem Tisch liegen. Einige Sachen, wo man sagt, oh Gott, oh Gott, oh Gott, wen wollen die da denn verarschen? Bis hin, okay, super Angebot, also mehr davon, da können wir noch mehr Gründer hinschicken. Gibt es da irgendwie so einen Trick, wie man sich da selber so überprüfen kann oder sein Angebot? Oder gibt es da Sachen, wo du sagst, gibt es da irgendwie so ein Qualitätsgrüppchen oder was kann man da machen, um zu sehen, okay, bin ich eigentlich auf dem richtigen Weg oder vertrampel ich mich gerade hier oder verlaufe mich im Wald?
Ja, also letztendlich ist das alles ein Prozess, der ständig lebt und natürlich weiter bearbeitet werden muss. Mit der ersten Idee steht oft noch nicht die finale Stufe. Ob die Idee generell gut ist, egal bei einer Neugründung oder Übernahme, sprich so eine Art Machbarkeitsanalyse, starten wir schon im Vorfeld. Also dass man schaut, kommt es ungefähr hin, ist es machbar, wenn meine Gründerin oder mein Gründer nur 25 Stunden die Woche arbeiten möchte, eine Praxis mit 8 Zimmern zu übernehmen, muss man halt schauen, wie das umsetzbar ist. Aber letztendlich ist es alles auch ein Rechenbeispiel. Mit Zahlen arbeite ich sehr gerne. Da kann man gut herleiten, ob ein Projekt auch realisierbar und umsetzbar ist. Ansonsten ist es, wie du gesagt hast, ja, ein Prozess, in dem bin ich auch immer sehr, oder ist die Kommunikation immer sehr aktiv mit den GründerInnen in diesem Moment, wo wir schauen, okay, passt es so für dich? Was sind deine bisherigen Zahlen? Wie viele Stunden möchtest du machen? Wie sieht es aus, wenn wir noch jemanden mit reinnehmen? Wann können wir das mal hochrechnen mit einem kalkulierten Umsatz? Und ja, so ist es eigentlich so ein Annäherungsprozess, bis man wirklich zu dem finalen Ergebnis kommt.
Gut, ich glaube, man kann wirklich da nochmal unterstreichen, wie wichtig die eigene Bildung und Fortbildung ist. Es gibt ja wirklich mittlerweile eine ganze Reihe private Initiativen und Formate. Auf der offiziellen Seite sind das, ich glaube, der Freie Verband hat da ein paar Initiativen. Auf privater Seite gibt es da bekanntermaßen mehr. Es ist ja auch eine sehr interessante Kohorte. Es wird am Ende des Tages, wird in einem medizinischen Bereich ein vernünftiges Auskommen generiert. Und das macht es auch für private Unternehmen sinnvoller, diese Leute zu unterstützen, die sich niederlassen wollen, als beispielsweise in der Dachdeckerinnung. Da kenne ich nicht so viele Formate, die es da gibt. Also wir bieten ja auch die Opti Summer School an, aber das nur am Rande. Es gibt noch viele andere Sachen, die sehr schlüssig sind und die helfen, dass man sich dieses Geschirr in den Köcher legen kann. Okay, cool. Sind wir dabei? Haben jetzt die Finanzierung gesichert? Was ist jetzt der nächste Schritt? Einfach nur Exekution der Dinge, die ich mir schon vorbereitet habe? Oder was siehst du da noch auf die Gründerinnen zukommen?
Also mit der Zusage von der Bank für die Finanzierung kommt natürlich noch vieles. Also dann kommt ja erstmal die Projektbegleitung, ne? Sprich auch mal auf der Baustelle vorbeischauen, gucken, wie das voranschreitet, sich mit den Gewerken austauschen und Entscheidungen treffen, Entscheidungen treffen, Entscheidungen treffen. Ich glaube, damit muss man sich auch anfreunden. merkt man schon in der Gründungsphase und bleibt natürlich auch nicht aus, wenn man dann quasi Chef seiner eigenen Praxis ist. Wichtig ist dann, wenn die Finanzierung safe ist und das Ganze ins Laufen kommt, dass man dennoch schon an die Dinge denkt, wie halt Marketing, ne? Mitarbeiterrekrutierung, Patientenrekrutierung, sein Branding aufbauen, QM, ganz wichtig in dieser Zeit auch, sich zu entscheiden, welches System man nutzen möchte und zu etablieren, möglichst viele Prozesse von vornherein so integrieren, dass die Abläufe dann auch wirklich reibungslos funktionieren, wenn dann eröffnet wird.
Okay, das haben wir aber in einer der nächsten Episoden. Mhm. Also wir haben dann unseren Plan, setzen wir um, wir führen die verschiedenen Systeme ein oder beschäftigen uns jedenfalls damit. Und ich glaube, hier sollte man sich ja wirklich auch mehrere Monate Zeit lassen, die Informationen zusammenzutragen, die aufzubauen, sich da verschiedene Ordner auf dem Rechner anzulegen, wo man dann schon mal diese Dinge sammelt und nachher dann irgendwo zusammenträgt, dass man weiß, wie irgendwo etwas in der Praxis laufen soll. Erfahrungsgemäß, wenn jemand ein normales Unternehmen gründet im XYZ-Bereich, dann macht der oder diejenige das auch, weil sich so eine Zahnarztpraxis eigentlich nie wie so eine Gründung anfühlt, sondern wie etwas, oh, das gibt's doch schon 40.000 Mal in Deutschland. Das ist ja easy peasy. Glaube ich, wird dieser Prozess sehr oft abgekürzt und das muss man sich leisten können, denn dann macht man das wirklich 2-, 3- und 4-mal und das kostet sehr, sehr viel Geld. Das heißt, diese Abkürzung, die ist absolut nicht zu empfehlen und man sollte sich hier ausreichend Platz einräumen. Also insofern würde ich sagen, in der nächsten Episode sprechen wir über die Themen, die dann so anliegen, wenn man die Praxis eröffnet. Da freue ich mich drauf, Bettina. Vielen Dank für den ersten Einblick heute und bis zum nächsten Mal.
Ja, ich freue mich auch drauf.
Ciao, ciao.
Ciao.